Jetzt haben wir das Thema heute furchtlos.
Ja, bist du furchtlos? Ja, ob ich furchtlos bin, ich kann sagen, dass ich manchmal furchtsam bin. Besonders wenn ich nicht so gut harmoniere mit meiner Frau, dann bin ich sehr furchtsam. Nein, Spaß beiseite. Ich bin furchtsam manchmal. Ich möchte meinen Glauben leben und ich komme doch manchmal in Situationen, wo ich merke, da gibt es keinen Zuspruch, da gibt es keinen Schulterklopfer, sondern die Leute rümpfen manchmal mit der Nase. Und da merke ich schon, dass man dann ja furchtsam ist. Und das ist manchmal nicht ohne, ja.
Das ist nicht so ohne, das stimmt. Und weißt du, ich habe den Eindruck, viele Leute meinen so als Pastor, der kann alles, der kann keine Angst, der kriegt es alles irgendwie hin. Aber so ganz ehrlich, so überflieger bin ich nicht. Und auch wenn man schon viel mit Gott erlebt hat und viel Grund hat, Gott Danke zu sagen, weil er weiß, er macht's gut, kommt trotzdem immer wieder Situationen, wo man in den alten Modus zurückfällt. Das finde ich richtig schrecklich. Ich denke doch, jetzt 3 Jahre her, wie wir hergezogen sind, bei jedem Umzug wieder das Bangen, die richtige Wohnung zu finden. Gott hat die letzten beiden Male wirklich wunderbar uns an wunderbare Wohnungen gebracht. Und trotzdem habe ich diesmal vor 3 Jahren wieder gebammelt. Und klappt das, der Termin rückt immer näher. Und hat es wieder gut gemacht.
Ja, wenn du das so erzählst, dann wäre es ja eigentlich nicht so schlecht, vielleicht mal jemanden zu fragen, der sich da vielleicht richtig gut mit auskennt.
Ja, du meinst so einen, der einem so richtig Mut machen kann?
Ja, so mitreißen, so irgendwie, keine Ahnung, so, dass man on fire wieder ist.
Ja, nicht so trocken predigt, so ein bisschen humorvoll, ja, und das genau. Noch tiefgründig auf den Punkt bringt.
Ja, genau, so nicht, wo man irgendwie so anfängt zu angeln während der Predigt, so, ne, kennt ihr das? Nein, sondern wo man hellwach ist. Wer, so einen müssen wir mal fragen.
Ja, der nicht so bekloppt ist, ne, so wie, Klopp ist ja ein ganz guter, der, ja, denke ich, der ganz gut motivieren kann. Ja, vielleicht einer, der sogar Fußballspieler begeistern kann. Du, ich habe mal von einem gehört, der hat den FC Freiburg gecoacht und diese kleine Mannschaft da irgendwo im Schwarzwald, die ist Zweiter geworden in Europa.
Wirklich? Und der hat die motiviert?
Ja, wenn der hier hingeht, das wird der Richtige für uns, oder?
Also wenn der uns heute nicht motivieren könnte, ist er denn da, der die motiviert hat?
Mal gucken. Das Auto habe ich schon gestehen, irgendwo stand drauf, die man Riesen bekämpft.
Ehrlich?
Das müsste er sein.
Oh, wow.
Cool, guck mal, der versteckt sich. Guck mal.
Oh nein, er schämt sich schon. Ich glaube, der schämt sich, du willst uns motivieren. Ja. David. Schön, dass du da bist.
Wir freuen uns.
Steh mal auf. Hab mal ein bisschen Mut hier.
Herzlich willkommen und wir sind gespannt.
Danke. Vielen Dank. Sehr gut. Also, wir zeigen, wenn die Hanna ready ist, nickst du mir mal zu, Hanna. Wir zeigen am Anfang mal einen ganz kurzen Film zum Thema, was ihr gerade schön angesprochen habt, Thema Mut machen. Ich gehe mit Fußballern, habe ich ja gestern schon mal erzählt, für die noch nicht da waren, mit Joshua Kimmich und vielen anderen Fußballern in Kinderkrebsstationen. Falls ihr euch fragt, was ist das für ein Auto, wie man Riesen bekämpft, Mutmacht-Tour, aber auch in Jugendpsychiatrien. Und wir wollen Jugendlichen, jungen Leuten in Deutschland, weil einfach so viel negativ ist inzwischen und die Psychiatrien auch wirklich aus allen Nähten platzen, wollen wir Kindern und Jugendlichen ganz gezielt Mut machen. Und dann gucken wir mal am Anfang ein kleines Video. Und jetzt, Hanna, kannst du aufs Gaspedal draufsteigen.
Ist Sebastian Rode, Kapitän von der Eintracht.
Und was machen wir bei der Hitze heute? Wie man Riesen bekämpft, heute aus Frankfurt. Und mein besonderer Gast ist
Sebastian Rode, Kapitän von der Eintracht.
Und was machen wir bei der Hitze heute?
Wir machen Kindern und Jugendlichen Mut und das wird eine geile Sache.
Freue mich. Bis dann. Freunde von Wie man Riesen bekämpft. Jetzt habt ihr so einen kleinen Eindruck,
wie das sie hier in Stuttgart abging bei unserem Mutmach-Event mit Daniel Didavi und Sven Schipper vom VfB Stuttgart. Wir haben eine ganz, ganz wertvolle und sehr berührende Zeit auch vor allem gehabt mit den Kindern und Jugendlichen hier in der Psychosomatik, wo ja, Ärzte oft rätseln, was haben die Jugendlichen und Kinder für Krankheiten. Und heute Nachmittag sind wir noch in der Kinderkrebsstation. Also liebe Grüße aus dem Olga-Hospital in Stuttgart, wie man Riesen bekämpft. Ein echt guter Mutmach-Event. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an Daniel Didavi und Sven Schiplock vom VfB, die jetzt hier noch kräftig unterschreiben dürfen am Ende.
So, ja, danke, 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 danke. Sehr, sehr schön, wieder hier zu sein. Wir hatten gestern ja richtig viel Spaß. Wenn ihr mich fragt, ich hatte tatsächlich am meisten Spaß. Auf Platz 2 war Willi Segger. Wo ist der Willi eigentlich? Willi Segger auf dem Trecker. Ist er jetzt gegangen? Nein, ist er. Willi Segger auf dem Trecker und hinten auf der Plane mit 20 Kindern. Und er fährt an, auf einmal reißt die Plane und wir so. Also es war so Platz 2 und Platz 1 für mich, ganz klar. Am meisten Spaß hatte ich mit, ich gucke mal gerade die Kids an. Mal alle Kinder unter 10 Jahren, will ich jetzt mal fragen. Ey Kids, gestern war schon cool. Alle Kinder unter 10, habt ihr Bock auf den zweiten Teil? Ey, das ist ja gar nichts. Habt ihr Lust auf den zweiten witzigen Teil? Ja, geht doch. Okay, also gut. Wir haben gestern nicht nur über Mutmachen gesprochen, sondern auch über Glaube. Und da möchte ich heute auch ansetzen, was ist das eigentlich? Warum sind so viele Fußballprofis begeistert von in der Nationalmannschaft bis in die Bundesliga? Trainern und Spielern hört man so viel. Jürgen Klopp war gestern ein großes Thema, dass die sagen, der Glaube an Jesus Christentum, es hat so eine Stärke, so eine Faszination. Und das wird auf jeden Fall heute auch in der Predigt ein Thema sein. Aber am Anfang, ihr seht ja schon das erste Bild, was ich mitgebracht habe. Ich mag diesen Satz, Kritiker gibt es schon genug, vor allem in Deutschland. Gestern musste ich aufpassen, da waren Politiker. Heute muss ich fragen, gibt es hier Literaturkritiker oder so, Theaterkritiker, bevor ich jetzt über die schimpfe. So, aber es gibt einfach so viele Menschen, die leben sogar davon. Deren Beruf ist es, zu kritisieren. Ich weiß noch, wie ich mal in dem Film Herr der Ringe saß. Das war eine Pressevorführung und ich liebe Herr der Ringe, weil da auch so viel Christliches drin versteckt ist. Und um mich herum saßen so viele Filmkritiker mit so einem Bleistift und haben die irgendwas gesucht, dass sie kritisieren können. Ja, wir Deutschen, wir lieben so Kritik. Und ich denke, ey, wir haben echt genug Kritik. Muss ja nur mal auf Facebook einen Post machen und schon kommen ganz viele Kritiker. Und deswegen suche ich, und nicht nur ich, sondern wer bin ich? Gott sucht Ermutiger. Die Welt braucht Ermutiger. Und jetzt, Hanna, mal das nächste Bild. Für mich ein richtiger Ermutiger ist mein Sohn Josia. Ja, kannst noch ein anderes Bild zeigen. Da sitzt der, reitet er auf mir. Mein Sohn Josia, der ist 6 und der ist echt ein Mutmacher. Und immer wenn ich auf Reisen bin, ich bin ja hier 3 Tage dann am Ende bei euch hier oben, vermisse ich ihn. Und das Bild ist jetzt einfach nur für mich, damit ich nochmal gucke, wie er aussieht. Ah, der hat so schöne, süße, lange Haare. Und die ersten 3 kleinen Anekdoten von meinem Sohn Josia, 2 davon haben mit der Predigt zu tun. Also Anekdote Nummer 1 von ihm. Er ist eigentlich auch ein kommender Kabarettist, definitiv. Er tritt in meine Fußstapfen. Er hat mich mal gefragt, Papa, du verdienst dein Geld damit, dass die Leute, also so ein Comedian, dass die Leute lachen. Und ich so, ja, ich verdiene mein Geld damit. Und da sagt der Original, und dann werfen die während dem Event Geld auf die Bühne? Und ich so, das wäre jetzt der Moment, wo ihr den Geldbeutel rausnimmt. Bitte keine Münzen werfen. So, und ich so, nein, 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 die werfen da kein Geld auf die Bühne. Vor allem im Schwabenland, wo ich auftrete sehr oft, da wirft gar keiner was. Das ist wie in Schottland. Also, die werfen Steuererklärungen mir an den Kopf oder sowas. So, und das ist schon mal, also er hat so eine Vorstellung, was der Papa so macht. Ne? Jetzt schon die drei Anekdoten. Also Anekdote Nummer eins. Für alle Kinder, so unter 8 und so, vielleicht gibt es auch ein paar 4-Jährige, 5. Meine Frau und ich haben irgendwann uns gesagt, dieses, wenn dir was runterfällt, weißt du, so eine Teetasse, bam, und die ganze Tapete ist auch von dem Schwarztee und was ist das Wort, was wir Erwachsenen als erstes, und das dürfen wir halt nicht sagen, weil er ist ja auch so. Also haben wir gesagt, mir ist mal was runtergefallen, hey, die haben schon geflüstert, pst, mir ist runtergefallen, und da habe ich gesagt, Dings, Scheibenhonig, so. Und da hat er das wohl gehört, ist ja besser als das andere Wort, also Scheibenhonig. Ja. So, und ein paar Tage später hat er so einen riesen Duplo-Turm gebaut, hat Stunden gebraucht. Ja. Und dann dreht er sich irgendwie um und kommt an den Turm und pff, der fällt so runter. Und ich stand da und sehe so sein Gesicht, wie er so wütend. Und dann überlegt er und dann sagt er so, verdammter Honig! Und ich so, wie cool ist das denn? Also, da ist irgendwas mit Honig hängen geblieben. Und seitdem, wenn wir frühstücken, sage ich, Schatz, gibst du mal den verdammten Honig? Das ist ja Wahnsinn. So, also man kann viel Comedy von ihm lernen. Zweite Anekdote, das ist jetzt christlich. Wenn ich ihn zur Kita bringe, dann ist es so, dass ich habe ihm irgendwann mal, haben wir uns angewöhnt, dass wenn ich mich verabschiede, möchte ich ihn so ein bisschen unter Gottes Schutz stellen. Und da sage ich manchmal zu ihm, Josia, hab einen guten Tag in der Kita, viel Spaß und Gottes Nähe wünsche ich dir. Ja, manchmal, wenn er auch kuschelt mit mir vom Schlafen, dann sagt er, Papa, gute Nacht und Gottes Nähe. Weil ich habe irgendwann vor 20 Jahren gedacht, wenn ich Menschen, also unter Christen, jemand sagt, und Gottes Segen ihn. Oder in der E-Mail, liebe Grüße und Gottes Segen. Das ist so wie in Amerika, wenn du sagst, God bless you, da denkt auch keiner irgendwie an Jesus, oder? Oder ich bin der Schwabe. Wenn der Schwabe auf der Straße sagt, ach, Frau Schmidt, grüß Gott, ja, dann sagt sie auch nicht, Sekunde. Gott, ich soll Sie grüßen vom Kadel. So, macht ja keiner. Also, ja, es ist so. Genauso, Gottes Segen. Also, stolperte einer drüber. Und dann dachte ich, wenn du aber unter so eine E-Mail schreibst und ich wünsche Ihnen Gottes Nähe, David Kadel, so, oder du sagst es jemand, also alles Gute und Gottes Nähe, da bleiben die Leute kurz stutzig und sagen, Gottes Nähe, wie geht das? Was ist so, Segen, was ist schon, aber Gottes Nähe. So, auf jeden Fall, ich bringe ihn in die Kita. Und müsst ihr euch vorstellen, morgens, 4 Erzieherinnen sind da, 7, 8 Kinder, es ist relativ still, es ist noch morgens, alle schlafen so ein bisschen. So, und mein Sohn, der geht da rein und ich so, also Josia, geh mal. Und da setzt er sich bei so einer Erzieherin schon offen und ich drehe mich so um und dann kräht der so, hat so eine hohe Stimme, kräht, Papa! Und alle so, gucken, Gottes Nähe noch, Gottes Nähe! Ja, ich so, so, und dann dachte ich, die denken wohl alle, wir sind bekloppt oder in einer Sekte. Und ich so, Schatz, ist gut, ja, ja. Und er, Gottes Nähe! Ich so, ist gut. Ich so, Alter, was denken die über die Karte? Das war so mein Sohn, der ruft. So, aber eigentlich dachte ich so, er hat schon recht. Warum nicht? Sollen doch alle wissen, dass man Gott nahe sein kann. Eigentlich sind wir schon mitten in der Predigt, weil die Predigt heißt ja furchtlos und Untertitel, was ist eigentlich Christsein? Wenn jetzt Willi kommen würde und sagen würde, David, wir müssen hier gleich Ernte machen, komm zum Punkt, Schluss, Ende der Predigt, würde ich sagen, mehr geht nicht. Eigentlich kann man jetzt schon die Predigt beenden. Weil Leuten zu sagen, Gott nahe zu kommen, kann das irgendeiner hier toppen? Ich weiß es nicht, kann man nicht toppen. Also jemanden zu wünschen, hey, ich wünsche dir, dass Gottes spürbare Nähe, dass du sie spürst, also mehr Glück geht nicht. Kannst du mit dem Lotto gewinnen, mit nichts toppen, als dass ein Mensch, und ich erlebe das seit 30 Jahren, ich bin 1991 Christ geworden, dass ein Mensch Gott nahe kommt und in der Bibel heißt es, naht euch zu mir, dann werde ich mich euch auch nahen, dann werde ich mich zu erkennen geben. Wow, Gott gibt sich zu erkennen und du spürst plötzlich, du bist ihm nah und es verändert alles. Es gibt dir Frieden, die Sorgen, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, umziehen. Kenne ich auch, die Sorgen sind weg, weil du einfach Gott nahe kommst. Die letzte Anekdote von meinem Sohn, die hat auch mit der Predigt zu tun und die zeigt auch, wie Kinder uns das oft vormachen. Der sollte schlafen, schon längst oben im Bett, im Schlafanzug, auf einmal kommt er die Treppe runter. So nach einer Stunde, wo du denkst, er schläft schon längst. Und wir so hatten gerade Besuch, sag, ey Josia, was geht ab? Schlafen, hallo. Und dann steht er da mit seinem Schlafanzug, guckt uns an und den Besuch und sagt, hi Leute, ich bete gerade, braucht jemand was? Ich so, wie cool ist er bitte? So, ja, Weltfrieden und Keine Ahnung. So, aber das ist doch echt so ein reines Herz. Ne? Also Jesus hat ja immer wieder mal so betont, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr Gottes Reich nicht sehen. Also könnt ihr Gott auch nicht nahe kommen, von wegen Nähe. Also Kinderherzen. Also der betet und der rechnet auch damit, dass Gott das sagt, Amen. Und wir beten auch oft, wenn er irgendwie einen Husten hat oder irgendwie zu viel Mückenstich. Wir beten ständig für Zeugs und ich frage ihn dann manchmal, fragst du 5 Minuten später, also er hat das Schmerzen irgendwie, Amen. Ja, sag ich, Josia, du auch? Amen. So, und dann 5 Minuten später frage ich, und hat's geholfen? Weil wir rechnen mit Gott. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich Amen sage, höre ich auf, mir Sorgen zu machen. Weil sonst sagt der Gott zu mir, ey, Digga, du hast gerade Amen gesagt. Amen, hebräisch, so sei es. Warum machst du dir weiter Sorgen? Ich mach das doch. Und dann frage ich Josia, und? Und dann sagt er, Papa, Schmerz ist weg. Also, und ich so, echt jetzt? Und sagt, ja, klar, wir haben gebetet. Also ich schreie da nicht raus, ein Wunder, sondern ich sage, ich gehe davon aus. Also so ein kindlicher Glaube, wird auch in der Predigt vorkommen, ist was ganz, ganz Besonderes, was ich lerne von meinem Sohn oder was wir alle von Kindern lernen können, die so ganz naiv sind. Ich möchte mal am Anfang ein Lied singen mit euch und brauchte eure Hilfe. Und dieses Lied ist eine kleine Wiedergutmachung an einen bestimmten Politiker, der hier so sein Wesen treibt. Und den Willi bitte ich mal ganz kurz mit großem Applaus nach vorne. Du musst schon wieder nach vorne kommen. Komm mal vor, Willi. Ja? So. Okay. So, und der Willi Segger, der weiß jetzt nicht, was passiert. Ja, kann der singen? Kannst du singen?
Ja, ich versuche es zumindest.
Okay. Also, können wir gleich im Duett singen. Aber die Leute sollen gleich mit mir. So, jetzt du darfst dich hinsetzen, genießen. Ja, einfach so. Das machen wir jetzt für dich. Also, ich habe mir überlegt, als kleines Dankeschön, habe ich so ein Lied, was jeder von euch kennt, so ein bisschen umgewandelt und ich brauche eure Hilfe. Okay, also es gibt 4 Begriffe in dem Lied. Der erste Begriff ist, wenn ich das Wort Hühner sage, also wer ihn kennt, also Hühner, ne, hier, wenn ich sage, also Hühner auf Englisch Chicken, Chicks, wenn ich sage zu euch Chicks, dann geht immer die Fahne, ich brauche kurz die Fahne. In dem Lied kommt irgendwann das Wort Chicks und dann müsst ihr 5-mal bock, 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 bock. Okay, ja? Können wir das ganz kurz testen? Also, na, 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 Chicks. Ja, manche 6-mal, das zählt ich. Okay, 5-mal. Gut, das habt ihr drauf. Das zweite wird sein, wenn ich sage in dem Lied irgendwie so Trecker, dann müsstet ihr 5-mal, also Trecker ist so brumm, 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 ja? So, na, 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 Trecker. Intelligente Menschen hier, ich sehe schon. So, das dritte wird sein Girls, ja, also bei Girls, Mädchen, da habe ich mir gedacht, bei Girls, na, 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 Girls, und dann so, hi, 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 ja, so, machen wir, na, 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 Girls. Ja, das ist, klingt ein bisschen aber auch wie Hühner, ne, das ist gut. Okay, und das letzte, und dann geht das Lied schon los, das letzte wird sein das Wort cool, ja, also wenn die Fahne dann hochgeht, dann müsst ihr bei euch cool, 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 so, na, 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 cool. Cool, 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 cool. Okay, okay. Das Lied geht los. Und ich brauche euch auch einmal noch spontan beim Refrain. Und ihr wisst genau, was ihr dann singen müsst. Ups. Ohne, dass ich euch das sage. Also, und das Lied im Original heißt es eigentlich. Ich freue mich jetzt schon. Im Original heißt es eigentlich Old MacDonald. Head of, ja? Aber bei uns heißt es heute anders. Okay, und das Lied geht so. Seid ihr ready? Seid ihr konzentriert? Ja? Gut. Old Mac Zegger has a farm. Sehr gut. And on his farm he had some chicks. Hey, nicht 7-mal. And a chick, chick here, and a chick, chick there. Here, chick, there, chick, everywhere, a chick, chick. Old Mac Zegger has a farm. Sehr gut. 2. Strophe. And on his farm he has a Trecker. Is a tracker here and a tracker there. Here a tracker, there a tracker, everywhere a tracker. Old Mac Zegger has a farm. And on his farm he has 2 girls. Girls here, there girls. 2 Jungs hat er auch noch. Everywhere girls. Old Mac Zegger has a farm. Sehr gut. And on his farm he's really cool. He is cool in der Politik, he is cool im Christentum, he is cool beim Organisieren und auch cool am Grill. Old Mac Zegger ist echt cool. Amen dazu! Ich hoffe, Ich hoffe, dass ich damit alles wieder gut gemacht habe in unserer Freundschaft.
Ja, vielen Dank dafür.
Also nochmal vielen Dank. Applaus für unseren Organisator. Es musste sein. Ich hatte eine schlaflose Nacht, als die mir alle geschrieben haben per WhatsApp. Weißt du eigentlich, wen du da beleidigt hast die ganze Zeit? Den kommenden Kanzler. Also gut. Gott hat den Humor definitiv erfunden. Ich hatte mal einen Talkgast, damals bei N24, Thorsten Hebel, Kabarettist. Und den habe ich echt gefragt, Herr Hebel, glauben Sie, Gott hat den Humor erfunden? Und da werde ich nie vergessen, was er geantwortet hat. Dann sagt er zu mir, ja, ganz sicher, schau dich doch mal an. Ja, sehr witzig. So hat er wirklich gesagt. Naja, also, was ist eigentlich Christsein? Ist der unverschämte Titel wahrscheinlich für den einen oder anderen, der denkt, wir wissen doch, was Christsein ist. Furchtlos ist ja die größte Überschrift. Und drunter, was ist eigentlich Christsein? Kennt ihr das, wenn man sich bei einem Thema überhaupt nicht auskennt und dann kommt jemand zu dir und fragt dich über ein Thema? Zum Beispiel, wenn jetzt einer mich, ich habe keine Ahnung von Politik, hat man schon gemerkt, ne? Wenn mich einer fragen würde, sag mal, David, sag mir ganz kurz, wofür steht so die SPD? Was machen die so? So, und dann kommt so der Moment, ich keinen Plan von Politik. Und kennt ihr das, wenn in dem Gehirn dann oben ganz kurz zwei Stimmen zu einem sprechen? Die eine Stimme sagt, Digga, halt einfach die Klappe und sag nix, ist besser für alle, ja? Und B, die andere Stimme, und blöderweise entscheiden sich viele Menschen für die andere Stimme sagt, erkläre ihm einfach, was SPD bedeutet, die Kürzel, und vielleicht ist er dann zufrieden, und dann fängst du an so und sagst, ja, klar, SPD, und ich glaube, das heißt es wie soziale Partei, ach Englisch, alles soziale Party, weil die machen viel Party in der SPD, die sind total sozial, ne? So, ich hab's gleich, warte, sag nix, SPD, soziale Party Demagogen oder sowas, Dermatologen, ja, genau, soziale Party der Dermatologen, so, und die Leute so, meine Güte, halt einfach die Schnauze, so, und ich treffe auch viele beim Fußball und bei ganz vielen Themen, wo du merkst, die Leute quatschen alle mit. Du musst bei Facebook nur irgendwas posten und die ganze Welt quatscht mit. Und alles diese Absolventen von dieser bekannten YouTube-University, Leute, die 5 Videos gesehen haben, ich habe einen Abschluss bei YouTube, so diskutiert. Oder zum Beispiel beim Fußball. Ich sitze so in der Kneipe letztens mit Kumpels und wir so über das Spiel, was da oben läuft. Ja, Dortmund, ey, die müssen höher pressen. Und andere, ja, anlaufen. Der Götze, weißt du, so damals Götze, das ist so eine falsche 9, ne? Oder eine hängende Spitze. Und dann höre ich von hinten so, hängende Spitze, muss der zum Urologen oder was ist mit dem Götze los? Naja, Alter, bist du wahnsinnig. Pressing, Doppelsig. So, alle reden mit. Was ist los mit euch? Habt ihr eigentlich wirklich Ahnung von dem, was ihr so bespricht? Influencer sind auch so ein Thema. Influencer, meine ganz besonderen Freunde, heißen ja übersetzt eigentlich im Sinne Gottes was Gutes, also Einflussnehmende. Ja, nehmen wir Willi Segger, ein einflussnehmender Mensch. Großartig. Andere, die hier vorne, ihr beiden, vorne stehen und sagen, wir organisieren, wir nehmen Einfluss, finde ich gut. Aber Influencer, wenn man sich so überlegt, wie die reden, die haben so eine komische Sprache. Ich bin Influencer, ne? Ich bin gerade voll im Workflow. Ich muss nur ein bisschen Content createn. Sag ich, was musst du? Ich muss auch den Müll rausbringen. Nein, ich muss Content createn. Ich brauche so einen Flow. Es ist so ein nices Wording, Herr Kater. Zu mir kam letztens einer. Ich habe in einem Seminar in Schwäbisch Gmünd Zettel ausgedruckt. Zettel. Und auf den Platz legen lassen in so einer Pause. Bei einem Seminar mit 50 Leuten. Da kam einer zu mir, so ein junger Influencer, und sagte, Herr Kater, und hat diesen Zettel in der Hand. Ich wollte nur Danke sagen für das nice Handout. Ich so, what? Was ist das? Ein Handout? Wie redet ihr eigentlich? Weißt du, so? Und kürzlich habe ich so zwei Hesse, ich war ja viele Jahre in Hesse, gehört, wie die sich unterhalten haben. Und sagte eine Hesse zum anderen, ey, du, sag mal, was ist denn eigentlich das mit dem Mindset? Was ist denn das Mindset? Und dann sagt der andere Hesse, ich glaube, das ist, wenn eine sagt was, aber er meint es nicht. Dann ist das so sein Mindset. So, also seid ihr alle bekloppt? Weißt du, und ich glaube, diese ganzen Coaching-Typen, da gibt's so, jeder ist ja heute Coach, ja? Hat keine Ahnung vom Leben, aber du bist Coach. Und ich denk so, das ist der Metzger Huber. Bei uns in der Metzgerei, in Geildorf, da ist der nachts, macht sein Laden dicht, kein Metzger mehr. Du siehst auf einer Treppe um Mitternacht, wie er das abschraubt und ein neues Schild, jetzt hier Coaching. Und da steht da der Häkel und sagt, hey Huber, du bist doch Metzger, was ist das da hier jetzt Coaching?
was machst du für Coaching? Und ich sage, ja, ich mache so Wurst-Coaching. Ich sage, was ist denn das? Ich sage den Leuten einfach, wenn es nicht klappt, sag einfach, ist Wurst, oder? Das passt super, ich bin jetzt hier Coach. Weißt du, jeder Trottel, der im Leben gescheitert ist, wird Coach. Ich weiß nicht, jetzt kommen bestimmt gleich nachher alle zu mir und sagen, David, die waren 5 Coaches. Da ich sage, ach du liebe Zeit, schon wieder. So gestern der Bürgermeister, heute. Sage, dabei bin ich selber Coach. Also Selbstkritik auch. Wir Coaches, was coachen wir eigentlich? Und wenn wir jetzt zu dieser Frage kommen, was ist Christsein? Tiefe. Also ich liebe es, wenn Leute Tiefe haben und erklären können, um was geht's eigentlich da dabei. Regelmäßig scheitern Menschen bei Günther Jauch bei der 50-Euro-Frage, wenn da irgendwie steht, wie hießen die Eltern von Jesus? Und da ist da so im Angebot Cindy und Bert, Vater Abraham, Maria und Josef und dann, keine Ahnung, Rummenigge und Hoeneß. So, und dann so, ja, bräuchte ich vielleicht einen Joker? Was ist, ohne Witz, die Leute, keine Ahnung. Und jetzt kommen meine Top 3 von unfassbaren Erlebnissen zum Thema, wenn ich mit Menschen mal über den Glauben gesprochen habe. Auf Platz 3 ist definitiv der Taxifahrer, bei dem ich kürzlich saß, der an seinem Spiegel so eine Kette mit einem Jesus dran baumeln hatte. Ich gucke so während der Taxifahrt und sage zu ihm, das ist aber eine schöne Kette. Und er sagt zu mir, ja, der kam aus früher Jugoslawien, so ein Kroate. Sag, ja, ich glaube auch, ich glaube an Gott, ich bin tiefgläubig. Und da sage ich zu ihm, da hängt auch so ein Jesus am Kreuz. Das ist wirklich eine schöne Kette. Und dann merkt er, dass ich so begeistert bin und sagt er, nein, ich glaube schon, aber nicht so verrückt mit Jesus und so. Nicht so verrückt, glaube ich. Und ich so, aber der hängt da. Und du, also, habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja, es ist verrückt mit Jesus. Na, ich so, was ist bei den Leuten los? Was ist da? Ich glaube, aber nicht so verrückt mit Jesus und so. Da hängt eine Kette mit Jesus. Ne? Zweiter, eine Freundin vor 20 Jahren sitzt im Café und nach langer Zeit denke ich, quatsch sie mal an, frag sie mal, sag mal, bist du eigentlich auch gläubig? Sophia hieß die. Und dann sagt sie, nee, David, ich bin Atheistin, ich glaube nicht. Und dann hat sie so kurz nachgedacht, weil sie vielleicht dachte, ich könnte enttäuscht sein. Und dann sagt die zu mir, da muss ich da echt lachen, sagt sie, aber ich lebe streng nach den 10 Geboten. Ja? Und ich so, Sophia, das allerwichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem. Und sie so, ja, ist ja gut, okay, dann nach 9 Geboten, okay? Ich lebe streng nach 9 Geboten, ne? So. Und ich denke so, okay, die Leute haben so eine komische Sicht über die Dinge, wie man es so gar nicht so richtig verstehen kann. Warum sind die denn dann im Glauben? Der dritte Verrückte ist in einem Bibelkreis, in dem ich ein paar Jahre war. Und immer wenn wir vom Bibelkreis gesagt haben, wir machen mal eine Aktion. Bibelkreis, schön und gut, aber Gott findet es, glaube ich, noch cooler, wenn wir mit dem Bibelkreis mal rausgehen. Und wir gehen vielleicht mal zu armen Leuten und nicht nur an Weihnachten, sondern überhaupt, wir machen mal was. Und dieser Kerl, nennen wir ihn Fritz hatte da nie Bock drauf. Und wir sind immer ohne Fritz losgezogen. Irgendwann habe ich gesagt, Fritz, so mit Menschen und so, weißt du, Umzug, alle helfen mit. Fritz hatte keinen Bock, aber er ist immer im Bibelkreis. Und da sagt er zu mir einen sensationellen Satz. Dann sagt er so, David, Menschen, also so mit Nächstenliebe, und das ist nicht so mein Ding. Also mir reicht das, wenn ich in den Himmel komme. Der Rest interessiert mich gar nicht. Ich sage so, der sitzt mit dir im Bibelkreis. Was hat der für eine Ansicht? Ich sage so, Nächstenliebe, nee, wenn ihr da helfen geht, das ist alles zu viel. Ich will in den Himmel und das reicht mir. Und den Rest verbringe ich vor Netflix, weißt du so. Und ich sage, wow, wir müssen reden, wir müssen dringend reden. Was ist eigentlich Christsein? Und deswegen, es geht mir ja nicht nur mit diesen 3 Beispielen so, sondern ganz, ganz oft in Unterhaltungen, vielleicht kennt ihr das auch, wenn Menschen dann fragen, was ist das eigentlich, Christian, wer bist du, was heißt das denn? Weil ich habe mal gelesen, dass 70% der Menschen in Deutschland an Gott glauben. 70%. Da denke ich, dann wird es aber eigentlich anders aussehen. Da wären die Gefängnisse und Psychiatrien und all das nicht so voll, wenn wirklich 70% der Menschen, und jetzt kommen wir schon mal zur Sache, an Gott glauben, so mysteriös, was ist das? Weißt du, wenn mir 70% der Menschen in Deutschland sagen, ich kenne Jesus, er ist echt mein Freund und er hat mich gerettet und ich rede jeden Tag mit ihm, nicht so eine Gebetszeit, eine Minute und dann morgen wieder um Gottesdienst, sondern dann ist es was ganz anderes. Aber 70% glauben, ja, irgendwo so eine höhere Kraft, ich weiß es nicht. Und ich würde mir wünschen, dass Willi sagen würde, Leute, ich habe so eine Leitung gelegt hier, ZDF, 80 Millionen Deutsche, das wäre schön, ne? Können jetzt mal zuhören, damit man, ich habe so eine Sehnsucht, dass Menschen einfach hören und da geht es nicht darum zu verbessern. Ich liebe Menschen, das wird gleich eine Frage sein, eine dieser 4 Fragen.
Ich liebe Menschen, also nicht ich, sondern Gott liebt Menschen und er lässt es mich erleben. Ich selber bin jetzt kein guter Mensch oder so. Aber dadurch, dass Gott mich so gepackt hat, liebe ich Menschen und denke, Mensch, diese armen Leute, die jeden Morgen diese Zeitungen aufschlagen und abends Tagesschau, habe ich ja gestern gesagt, Sondersendungen und noch eine Angstsendung. Und wie können wir denen sagen, ey, schau auf den Herrn, die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Lass dir Kraft geben von Gott. Du musst gar nichts groß leisten. Gott macht es. Lehn dich zurück, schau auf ihn, lad ihn ein, lern ihn kennen, lebe von seiner Freude, finde Kraft in diesen Zeiten, wo so viele Leute so jammern und Soziologen sagen über Deutschland, wir sind die Erschöpfungsgesellschaft. Wir sind die Ermüdungsgesellschaft, sagen Soziologen. Alle sind erschöpft. Gerade irgendwie durchs Wochenende geschleppt, zack, ist schon wieder Montag und du denkst, boah, mein Chef und mein Job und Kinder drehen durch und meine Ehe, ich weiß nicht. Und ich habe so ein, da bricht es einem das Herz, wenn du Geschichten von Menschen hörst, wo du sagst, so, das Leben ist schwer. Und Jesus hat das ja auch damals gesehen. Jesus hat ja diesen schönen Satz gesagt, kommt her alle, wisst ihr, wie, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hat jemand hier in Ölse eine Idee, was, wie man erquicken übersetzen könnte in eure Sprache, in unsere? Keine Ahnung, erquicken. Ich will euch, schreib mal einer was rein, erfrischen. Das ist doch schon mal gut, ja. Erfrischen. Ich will euch Kraft geben. Also schon vor 2000 Jahren hat Jesus gesehen, Menschen sind erschöpft. Aber ich glaube heute wahrscheinlich ein Hundertfaches, weil selbst in meiner Jugend gab es noch nicht mal ein Handy. Das heißt, was haben wir in meiner Jugend gemacht? Wir sind dann nach so einem Event wie hier bis in der Nacht zusammengeblieben, so ähnlich wie gestern hier mit Marshmallows am Feuer, das war wunderschön, und haben alle miteinander geredet. Da gab es nichts, wo dann einer zum Handy greift. Und das war einfach, da war die Welt schon ein bisschen in Ordnung noch. Bin sicher kein Typ, der sagt, früher war alles besser. Ganz sicher nicht. Aber früher hatten wir, das kann man definitiv sagen, 1000 Ablenkungen weniger. Da sind Menschen auf eine gesunde Art und Weise zu Gott gekommen, weil sie einfach mal zu Hause saßen oder an einem Samstag, wo es einfach nur 3 Fernsehprogramme gab und dachten, heute kommt nichts, da gehen wir mal raus spazieren im Wald in Stuttgart. Ja, so. Und dann sind die in der Natur und haben auch kein Handy, gab es ja keins. Und dann denkst du einfach nach und siehst da so ein Eichhörnchen, wie das so ein kleines Eichhörnchen-Baby durch die Gegend trägt und du denkst, ey Gott, wie krass, wow. Und du siehst den Sonnenuntergang und du bist schon fast bei Gott, weil du das Bedürfnis hast, ey, wer hat das alles gemacht? Ich war jetzt am Meer vor ein paar Tagen noch. Du bist am Meer, siehst Ebbe und Flut und wie diese Gewalt, dieses Wasser, unfassbar. Und das ist ja in uns allen drin. Aber heute, also wenn ich ans Meer fahre, ich liege am Strand und ich staune und sehe aber so viele Menschen. Ich habe sogar einige gesehen, die wirklich 4 Stunden mit dem Rücken zum Meer so da in ihrem TikTok, Instagram. Und ich denke so, ich würde am liebsten rüberrufen, Digga, warum fährst du eigentlich ans Meer? Den Scheiß kannst du auch zu Hause haben, weißt du so. Und er so, ja, hast du recht. So, ich schmeiß das Handy ins Meer. So. Und, aber ja, das müsste man eigentlich machen, dass die Leute so ein bisschen wach küssen. Neben mir im Zug 4 Stunden nach Hamburg im ICE, junger Kerl, vor 2 Wochen. 4 Stunden lang hat der saß er direkt neben mir. Ich kann ja gar nicht weggucken. Im Leben von 4000 Menschen gewischt. Und ich hätte ihm auch am liebsten gesagt, ich glaube, dass das jetzt nicht wirklich glücklich macht. Leb doch dein eigenes Leben, weil in dem Moment, wenn du ständig im Leben anderer bist, wisch, 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 dein Leben bleibt ja stehen. Null Entwicklung, null Freude, null Inspiration, null Frieden, null Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, hast aber keine Ruhe, also hast du auch keine Kraft. So, das heißt, Menschen die Augen zu öffnen, das ist so ein Bedürfnis, was nicht ich habe, sondern was eigentlich Gott hat. Und die Augen öffnen heißt, wir müssen mal drüber reden. Ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht, die als Coach, was ich ja von Beruf bin, ich verstehe ein gutes Coaching so, dass man Leute fragt. Eine gute Frage kann Leben verändern. Die Frage nach, was ist eigentlich die Sehnsucht in deinem Leben? Wofür lebst du eigentlich? Oder ich frage Menschen manchmal in einem Coaching, sagst du, hey, wir sind alle irgendwann 30, 40, 50, ich werde schon 60 irgendwann, 70. Wir haben ja nicht ewig Zeit, da hing ja gerade noch das Bild, vielleicht kannst du das Bild auch nochmal reinschmeißen, von Gandalf. Und Frodo, und am Anfang von Herr der Ringe fragt er, hey Frodo, was willst du, schönes Wort, Achtung, bewirken mit der Zeit, die dir vom lieben Gott gegeben ist? Was willst du mit deinem Leben bewirken? Fragt es mal Menschen, die ihr kennt, auch vielleicht mal einen 15-Jährigen oder euch selbst, was willst du bewirken? Weil solange ich nicht, ich habe gestern gefragt, wo ist hier der Friedhof? Hieß es, wir haben 2 Friedhöfe. Solange du noch nicht auf dem Friedhof liegst, hat Gott dir was zu sagen, weil er will, dass wir was bewirken, weil wir leben nicht mehr im Paradies. Also spätestens seit Corona und so viele einsame Menschen, Soziologen sagen noch zwei Dinge über Deutschland. Wir sind nicht nur die Erschöpfungsgesellschaft, sondern es gibt zwei Volkskrankheiten, Einsamkeit und das nicht nur bei älteren Menschen. Ganz viele junge Menschen sind einsam. Kein Wunder, weil sie ja immer isoliert sind und nicht mehr mit Echten. Und die zweite Volkskrankheit, Depression. Also verängstigt. Und wie können wir Menschen, hier ist das Bild, dazu bringen, dass sie aufwachen und sagen, ey, was möchte ich eigentlich bewirken? Im Idealfall, dass sie zu Gott kommen und sagen, Gott, was soll ich bewirken mit meinem Leben? Die Frage, finde ich, ist ja schon mal die halbe Miete, oder? Stell dir vor, du gehst nach Hause an so einem Sonntag und sagst, Gott, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Ich muss dich mal was fragen. Herr, manche sagen ja Herr oder Vater, Jesus, sag mal, was soll ich bewirken hier mit diesem, wie viele Jahre habe ich noch? 40, 30, 20? Was soll ich bewirken? Sag mir mal. Und dann nimm einen leeren Zettel und leg ihn an deinen Nachttisch mit so einem Stift und geh ins Bett. Also Gott spricht auch durch Träume manchmal. Schon immer. Oder durch Menschen. Am nächsten Tag machst du dein Handy an, WhatsApp, kommt irgendwie ein Vers von jemandem und du so schreibst zurück. Das ist ja genau das, was ich gerade... So, Gott merkt immer, wenn wir ernst machen, wenn wir tiefe Fragen haben. Also, hey Gott, was soll ich bewirken? Da draußen die Welt ist echt krass geworden. 5 Minuten Tagesschau reichen zu sehen, die Welt ist krass. Es ist nicht mehr so wie in den 80ern, dass wir uns fragen, fliegen wir nach Ibiza oder nach Mallorca, alles ist cool, essen wir Sushi oder Pizza. So, heute musst du wirklich überlegen, wie kriegen wir, deswegen dieses Buch, was ich geschrieben habe, was macht dich stark, wie kriegen wir Leute wieder in ihre Kraft zurück? Ganz vieles raubt uns Kraft. Und Gott sagt dann vielleicht, du fragst mich, was du bewirken sollst? Guck mal die Menschen. Und auch wenn ich jetzt einen Sprung mache, hierhin, zu der dritten Frage, wie sehr liebst du Menschen? Ich erkläre gleich, was das soll. Kann sein, dass Gott dann zurückfragt, du fragst mich, was du bewirken sollst. Und ich so, ja Gott, was soll ich bewirken? Und Gott sagt, ich stelle dir eine Gegenfrage. Und du so, okay, vielleicht träumst du es, ich weiß es nicht. Und sag, was ist die Gegenfrage? Und Gott sagt, hey, wie sehr liebst du eigentlich Menschen? Wie sehr? Auf einer Skala von 0 bis 10. Gib mir mal eine Antwort. Wie sehr liebst du Menschen? So, und wenn ich jetzt so wirklich diese ernste Frage, also sage, boah Gott, krasse Frage. Wie sehr ich Menschen liebe? Wie meinst du das? Wie ich es gesagt habe, wie sehr liebst du Menschen? Donner, keine Ahnung. Ich säuselte auf. Ich habe dir gesagt, wie sehr liebst du Menschen? Wir wissen ja nicht, wie Gott spricht. Nein. Aber wie sehr liebst du? Und dann denke ich, okay, ich denke drüber nach. Auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist, ich hasse Menschen. Also, ja, korrekt. 10 ist, ich bin unfassbar verliebt in Menschen. Ich will Menschen. Man müsste jedem helfen. Ja, 10 ist Wahnsinn. Du liebst Menschen. Du stehst morgens auf und denkst, Herr, hier bin ich. Sende mich. Oh, hat doch schon mal jemand gesagt, ne? Komisch. Wer war das? Wer? Jesaja, danke. Einer hat aufgepasst. Jesaja, sehr gut. So, Jesaja war so ein Typ. Der hat damals auch gesehen, die Welt, boah, Menschen, krass, was da alles so passiert. Und dann, hier, sende mich. Also 10 ist wie Jesaja, der sagt, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, um Gutes zu tun. Die Leute, ob sie jung oder alt, Mutmacher zu sein. Und Gott sagt, ey, du bist echt krass. Du liebst echt Menschen, wow. Also du wirst viel bewirken mit deinem Leben, weil die Liebe zu Menschen dich treibt. Einer, der sagt, naja, wie sehr ich Menschen liebe, so vielleicht, boah, die gehen mir schon auf den Nerv, die meisten Menschen. Puh, Gott, kann ich ehrlich sein? Und Gott, selbstverständlich. 3,5. Ist das jetzt blöd? Und Gott so, nee, alles gut. Wir wachsen, wir lernen. 3,5, ja. Warst du in der Schule? War dein Abischnitt ungefähr? Ja, nee, da war 4,5 mein Abischnitt. Also, okay. Ja, wieso fragst du es eigentlich? So, und davon handelt auch die Predigt. Wieso fragt uns Gott immer wieder, guckt ihr weg oder wollt ihr glücklich sein? Im Endeffekt geht es Gott gar nicht darum, dass wir nur, ich liebe Menschen 10, ich rette die Welt. Nein, im Endeffekt, und auch da könnte ich jetzt eigentlich die Predigt beenden, ist es, dass Gott uns so unfassbar liebt, dass er erkennt uns von Kopf bis Fuß und er weiß. Jesus hat einen ganz krassen Satz gesagt. Er hat gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. Jetzt frag mal 80 Millionen Deutsche. Frag alle 80 Millionen. Hey, Leute, ganz kurz, Frage an euch alle. Also der Kanzler am Weihnachten ins Mikro. Was wollt ihr eigentlich alle? Hey, da würde jeder sagen, was für eine doofe Frage. Ich will einfach glücklich sein. Jeder. Da werden wir uns endlich mal einig. Nicht wie auf Facebook alle oder bei Markus Lanz. Leute schreien sich an, beleidigen sich. Nein. Einfach, jeder will glücklich sein. Okay. Das heißt, du könntest als Coach oder als Pfarrer oder auch als Politiker, Willi, eigentlich relativ schnell zum Punkt kommen und sagen, sag mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, was wollt ihr? Und die Leute sagen, ich will glücklich sein. Ist das jetzt, ist das erlaubt? Ich bin ganz simpel. Einfach. Und dann, okay, fragen wir mal den, der es erfunden hat. So, jetzt kommt Jesus und sagt, okay, ihr wollt glücklich sein? Dann lernt, hört, spricht der Herr, geben macht glücklicher als nehmen. Kann auch sein, er sagt einfach, geben macht glücklich. Punkt. Blöderweise leben wir jetzt in einer Gesellschaft, wo du schon in meiner Kindheit und in meiner Jugend Mediamarkt, Geiz ist geil, so, der Ehrliche ist der Dumme, so Ellenbogen, tsch, jedem auf die Schnauze, ich komm so, ich will die erste Million, ist mir doch egal, was die anderen. So, das ist halt leider genau das Gegenteil, wie wir aufwachsen. Ich werde nie vergessen, ich lebe in Aachen, vor ein paar Jahren, in der Zeitung, Mann stirbt in Kreissparkasse vor einem Geldautomat. Lese ich, denke so, was da passiert? Und da ist ein älterer Mann beim Geldziehen, der hatte ein Jackett an, also sah ich sie aus wie ein Penner, zusammengebrochen mit dem Herzinfarkt, abends um 21 Uhr wollte sich noch 100 Euro holen, bricht zusammen, liegt da, kriegt gerade einen Herzinfarkt. Die Kamera filmt, wie einer reinkommt, also relativ klein und denkt, okay, geht zu einem anderen Schalter, zieht sich sein Geld, denkt, okay, und geht. Und da kommt noch ein zweiter, der dasselbe macht. Da kommt noch eine Frau. Der vierte steigt, kein Witz, drüber. Digga, das ist nicht in Afghanistan passiert, sondern in Essen. In der Kreissparkasse Essen. Das könnten wir sein, ganz ehrlich. So, und dann stirbt der Typ. Und zum Glück hat die Kamera die Gesichter erkannt und die kamen alle vor Gericht. Und auch der eine oder andere im Knast. So, es ist, diese, Alter, die Gesellschaft hat uns so mit Ego und auch Instagram, ist TikTok, Narzissmus nennt sich das ja. Dieses, ich will jetzt, guck mal, was ich hier. Pff. Und ich habe mal mit Fußballprofis jeden Tag zu tun. Und es ist natürlich auch dieses, hier, ich bin cool, ich habe ein Tor, betet mich an. Nennen sich ja auch manche Fußballer, ich bin der Fußballgott. So. Das heißt, wo ist Demut? Wo ist eigentlich das, was Gott gefällt, dass er sagt, hey, wow, das sind einige, die haben Deutschland auf dem Herzen. Ich sehe hier einige Deutschland fahren, wie die hier wählen. Die wollen wirklich was bewirken, die wollen Menschen helfen, die wollen hier Gutes tun, weil es Gott gefällt, weil es, und jetzt nochmal, ganz einfach, weil es glücklich macht. Dieses Zitat von Jesus habe ich vor fast viereinhalb ausprobiert, hier hinten steht mein Auto, wie man Riesen bekämpft, und habe mir gesagt, guck mal, ich gehe mal in Kinderkrebsstation. Ich war in meinem Leben noch nie in der Kinderkrebsstation. Habe einen Fußballer mitgenommen. Joshua Kimmich war sogar einer der Ersten. Joshua Kimmich in München, Kinderkrebsstation. Nachmittags sind wir in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen. Wir haben uns, insgesamt waren es 5 Stunden Zeit genommen für die Kinder und denen Mut gemacht. Am Ende stehe ich mit dem Kimmich und auch seit Jahren mit ganz vielen anderen Fußballern und Trainern auf dem Parkplatz. Und jeder sagt danach dasselbe. Jeder sagt, boah, du hast auch die Tränen in den Augen. Also ich selbst merke auch mit den Fußballern, wie wir manche Zimmer aufmachen. Wir gehen auch über Stationen, die harten Fälle. Die Kinder dürfen nicht alle zum Event kommen, weil manche sind so krass krank, da gehen wir zum Zimmer und schenken das Mutmachbuch, was ich auch mitgebracht habe, wie man Riesen bekämpft, sagen, hey, wir wollen dir Mut machen. Wie geht's dir? Und dann fragen wir immer dieselbe Frage. Am Anfang des Events sagen wir immer, es ist uns nicht egal, wie es dir geht, deswegen sind wir heute hier. Den kennt ihr, das ist der Joshua Kimmich, der könnte jetzt auch irgendwie was anderes machen, so. Aber der kommt heute hierher, weil er sagt, es ist mir nicht egal, wie es euch geht. Und da sitzen dann 30 Kinder. Und die Eltern haben schon Tränen in den Augen, weil sie sagen, what? Es ist euch nicht egal, wie es uns geht, danke. Ernsthaft jetzt? Und wir so, Da fragen die, wie kann man denn bitte so sein? Und da sage ich auch, wir sind jetzt nicht besonders tolle Menschen, aber wir haben Gott in uns, der uns treibt, die Liebe treibt. Gibt es so ein Lied von Kay Gaunt, Liebe treibt. Also gehen wir hier hin, weil Jesus ja auch sagt in Matthäus 25, sagt er, ey Leute, kennt ihr diesen Vers, wo er sagt, ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war übrigens im Gefängnis, da gehen wir auch hin, seit 10 Jahren gehen wir in Gefängnisse mit Fußballern. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich nicht besucht, sagt Jesus. Und die anderen so, hä? Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Und dann sagen die, Herr, wann warst du denn hungrig? Wann warst denn du im Gefängnis? Und da sagt Jesus, all das, was ihr denen, die im Gefängnis waren, die hungrig waren, nicht getan habt, weil es euch egal war, habt ihr mir auch nicht getan. Und deswegen, Das Ende des Verses ist krass, kann man erschrecken. Sagt er, geht weg, ich kenne euch nicht. In Zukunft auch, in Ewigkeiten, geht weg. So, das heißt, ihr merkt schon, Christian ist ja auch schon wirklich eine ernste Frage, weil Jesus ja selber auch erschüttert ist. Ich gucke zurzeit The Chosen. Kennt ihr The Chosen, die Serie? Ja? Auf Netflix, beste Serie über Jesus. Und immer wenn die Pharisäer kommen und Jesus hat gerade eine Frau, die 18 Jahre lang irgendwie todkrank war, geheilt. Und dann kommen die Pharisäer mit ihrem Bart und mit der Tora und dann, Jesus, das kannst du nicht machen, es ist Sabbat. Und dann machen die ihm das Leben zur Hölle. Und wisst ihr was? Ich spule dann immer weiter. Und meine Frau kürzlich zu mir, sagt so, Schatz, warum spulst du? Ich so, ich muss sonst kotzen, sage ich. Ich kann es nicht ertragen. Da ist einer, der Sohn Gottes, der kommt, um Menschen zu heilen. Der holt den Lazarus aus dem Grab. Der war 2 Tage tot. Der erweckt ihn auf, einen seiner besten Freunde. Und die Frommen, ach, die gibt es heute auch bei uns, die machen ihm nur das Leben schwer. Und da spule ich immer, weil ich kann es nicht ertragen. Es bricht mir das Herz. So, und deswegen, Jesus zu fragen immer wieder, was ist eigentlich Christsein? Was ist das, dieses ominöse, alle sind Christen? Ja, CDU auch, ne? Also, Willi, Christ, Demokrat, überall ist Christsein noch da. Wir schreiben ja 2026, könnt ihr mal euren Kollegen sagen, die noch heute nicht da sind, könnt ihr mal fragen, sag mal, was steht denn morgens auf deinem Handy? Dann sagt er, wie meinst du das? Da steht 22. August 2026. Und dann sagst du zu ihm, aber da fehlt noch was. Dann sagt er, was soll denn da fehlen? Ja, denk mal nach. Ah, nach Christus? Ja, genau. Denk doch mal, warum, weißt du, wenn dieser Jesus, ja, Weihnachten, ein paar Geschenke, warum haben wir die Zeit nach Jesus Christus gestellt? Es gab danach auch viele, was weiß ich, Mohammed und Scientology wurde auch mal gegründet und Mutter Teresa. Aber warum bitte stellt eine ganze Welt die Zeit auf null und beginnt mit Christus, vor Christus, nach Christus? Da muss doch was passiert sein. Und ich denke manchmal, Leute, die ununterbrochen vor RTL 2 hin und her sappen, Sat1, Pro7, Netflix und in ihr Handy gucken, weil das Programm ist langweilig, sind sie da 2 Stunden. Und ich denke so, wie kann man so leben, so fahrlässig? Das ist wie wenn du eine Münze wirfst. Auf der einen Seite der Münze steht, es gibt einen Gott. Und das wäre ganz cool, wenn du ihn kennenlernst, weil der hat so viel für dich in seiner Liebe. Der hat seinen eigenen Sohn gegeben. Und ganz ehrlich, ich sag manchmal, ich habe Josia, habt ihr gesehen, meinen Sohn, ne? Ey, jetzt ernsthaft, wenn vor meinem Haus in Aachen Leute wären, so eine ganze Sammlung von Menschen, die würden sagen, rück deinen Sohn raus mit so einem Megafon, gib uns deinen Sohn, wir brauchen, weißt du, so wie so ein Opfer oder ich würde Schrottflinte durchladen, würde einmal rausschießen, verpisst euch von meinem Rasen. Ey, mein Sohn, Josia, irgendwelchen Idioten von Menschen zu geben, niemals. Wer von euch wird das machen? Stell dir mal vor, die kommen zu euch und sagen, so, das sind 4 Kinder, ne? So, brauch deine Kinder, gib die, weil dann geht es der Welt besser. Und du so, nee, sorry. Jesus, sei mir nicht böse. Aber ganz sicher nicht so, aber Gott sagt, ich meine, Jesus war ein Mensch. Der war genau wie mein Sohn Josia auch mal, vielleicht hatte er auch lange Haare und ein schönes Gesicht und du willst ihn ständig knuddeln. Und Gott bricht das Herz, aber er gibt ihn am Kreuz, weil er uns so unfassbar liebt. Das steht auf der einen Seite der Münze, die du wirfst. Auf der anderen Seite der Münze steht, es gibt keinen Gott. Das war der Urknall, der alles so wunderbar gemacht hat. Weil der hat sich an einem Tag gedacht, der Urknall, komm, lass uns mal knallen. Und dann hat er Ebbeflut, Eichhörnchen, Tiger, Menschen, Gesichter, Ohren, Lungen, Herzen. Wahnsinn, Planeten, hat der Urknall einfach. An der Stelle möchte ich auch sagen, falls die andere Seite der Medaille stimmt. Ey, Urknall, Digga, ich weiß nicht, wo du bist, aber du bist echt der Knaller, Urknall. Ich bin ein Riesenfan von dir, also wenn es dich gibt. Aber ich glaube, dich gibt's nicht. Urknall, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Der Urknall, hat er sich selbst erfunden, der Urknall. Und da denke ich immer, wie fahrlässig Menschen leben, dass sie schmeißen eine Münze und sagen, mein Leben, während die Münze fliegt, vielleicht habe ich ja Glück. Und das stimmt alles gar nicht mit Gott. Kling, guckst du, oh, Pech gehabt, hat gestimmt. Shit, ich hätte ganz viel Freude haben können im Leben. Viel weniger Probleme, kaum Sorgen, jetzt kommen wir zum Predigtitel, furchtlos durchs Leben gehen. Falls einer hier fragt, ob es möglich ist, ist möglich, furchtlos. Also ich habe manchmal ein bisschen Furcht, wenn mein Sohn durchs Wohnzimmer rennt und er fällt, kürzlich hat er sich fast die Zähne ausgeschlagen. Okay, da in dem Moment denke ich, oh mein Gott, hoffentlich hat er, kann ich die Zähne noch retten. So. Aber was so mein Leben betrifft, wenn es jetzt meinen Sohn nicht gäbe, würde ich wirklich behaupten, dass ich furchtlos bin. Also ich meine es so, weil ich habe irgendwann für mich entschieden, ich möchte mich komplett abhängig machen von einem Gott, der mich führt, und ich vertraue ihm komplett. Deswegen gehen wir mal zu Frage 1. Wie hoch ist deine Freude? Meine Freude am Herrn, wie groß ist die auf einer Skala von 0 bis 10? Können wir mal sacken lassen. Wie hoch ist dein Gottvertrauen auf einer Skala von 0 bis 10? Da hat mich Gott mal erwischt, böse erwischt, indem ich, du hast es so schön gesagt, mit deinen Umzügen, ne? Dass da ist etwas im Leben und du kennst die, weißt nicht, was passiert. Und wir hassen es, wenn wir die Kontrolle nicht haben. Ungewissheit kann keiner von uns leiden. Das Ungewisse, wir wollen Klarheit. So, und ich habe irgendwann mit Gott wirklich verstanden, dass er mir sagt, David, die gestern nicht da waren, in der Bibel heißt es 365 Mal, fürchte dich nicht. Und da habe ich mir gesagt, David, wieso mache ich mir irgendwie in die Hose oder wieso habe ich Angst über bestimmte Dinge, wenn ich mir doch bewusst bin darüber? Und das ist jetzt die Frage. Bin ich mir bewusst darüber, dass Gott gut ist, erstens, dass er es gut mit mir meint, zweitens, dass er mich liebt, drittens, bin ich mir da bewusst drüber? Könnte ich auch fragen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie bewusst sind wir uns eigentlich, dass Gott mich liebt? Weiß ich, sage ich sofort 10, ja klar liebt er mich. Oder sage ich, ja, weiß auch nicht, 5. Warum 5? Ja, wenn er mich lieben würde, kennt ihr das? Dann machen wir so Sätze mit, dann wäre doch das und das nicht passiert. So, und ich habe zum Glück, 2008 hat sich mein Christsein komplett verändert, da war ich aber auch schon 17 Jahre Christ, weil ich ganz viele Fragen für mich mit Gott mal geklärt habe. Ich habe gesagt, Gott, warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Immer wenn ich mir Sorgen mache oder Angst habe, heißt es ja, dass ich sage, Gott, das traue ich dir jetzt nicht zu. Und Gott so, echt jetzt? Ich habe dir so viel im Leben schon geholfen. Und ich so, ja, hast schon recht, okay, ich traue dir das auch zu. So, das heißt, ich gehe tatsächlich furchtlos in den Tag, weil ich auch morgens, wenn eine Furcht kommt, und glaubt mir, der Teufel kommt auch zu mir, oder die, die nicht an den Teufel glauben, die Sorgen kommen auch zu mir. Aber da ich ein Riesenfan bin von Gottes Wort, habe ich mir irgendwann angewöhnt, habe gesagt, ich merke morgens, du bist so am Duschen, ich glaube, ich werde krank. Weißt du, so der Kopf sagt dir, oh, dein Hals fühlt sich nicht gut an, ne? Die Sorge kommt. Gab es mal so ein Lied in meiner Kindheit, kennt ihr das? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr alle gut geschlafen? Ja, moin, hallo. So, der kommt schon morgens. Und da habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, das Wort Gottes ist so ein Schwert. Ich würde jetzt am liebsten so Aragorn, das Schwert, dieses Riesen 2 Meter aus den Bruchstücken Nasils, das Schwert zu ziehen. Und da heißt es zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sage ich dann immer, wenn ich eine Sorge habe. Also 10 Sekunden später, ich falle auch manchmal auf eine Sorge rein, aber dann denke ich, Moment, Alarmanlage geht an, David, du bist gerade nicht gut drauf, was ist los? Dein Fokus ist auf Sorge, nicht auf, wenn hier Gott und Jesus ist und ich gucke zu sehr. Und dann geht der Alarm an und dann sage ich, Sorge, sei mir nicht böse, Sorge oder Angst oder Furcht. Ich kann das nicht mehr mit dir. Ich habe mit Gott einen Deal. Und dann drehe ich mich um und vielleicht ist die Furcht dann ein bisschen beleidigt mit mir, weil sie denken, ey, ist ja voll der arrogante Typ. Ja, vielleicht sagen dann die ganzen Furchtkrieger, wir müssen damit noch mehr draufpacken. Keine Ahnung, mit meinem Auto vielleicht irgendwas oder, okay, nee, mit Sohn wäre schlimmer. So, Hiob, müssten wir auch nochmal lesen, ne? Krasse Geschichte, Hiob, was ihm passiert. Aber dann drehe ich mich um und sag, Herr, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Danke, dass du für mich sorgst, Gott. Und lass die Sorgen hinter mir und widme mich Menschen. Frage, was ist Christsein? Eine Antwort, sich Menschen zu widmen. Das ist das Gegenteil. Ich widme mich immer wieder mir selbst. Viele junge Leute heute, wenn du sie fragst, und was willst du so im Leben? Oh, Karriere, mich selbst verwirklichen, hört man oft. Das ist so dieses Ego, was ich brauche für mich, mein, mir. Und ich sage, und bist du Christ? Ja, ja, ich bin Christ. Und dann sage ich, traust du Gott zu, dass er dich führt? So, und dann vielleicht geht er irgendwann mal wieder zurück, wenn er eine gute Predigt hört und sagt, oh, ich habe eine tolle Predigt auf YouTube gehört. Da geht es darum, dass Gott mich auf gutem Weg führt. Ich traue ihm das zu. Ich widme mich ihm aus der Liebe, die ich am Kreuz sehe, dass Jesus da stirbt, aus Liebe. Das ist unfassbar. Jesus sagt ja selbst, man kann mehr Liebe für Menschen geht ja gar nicht, als dass einer sein Leben gibt, wie Kevin Costner, Whitney Houston. Puh, da fällt der Schuss bei dem Film Bodyguard und er wirft sich vor die Kugel, vor Whitney, dass er die Kugel abkriegt. Also das ist so ungefähr der Höhepunkt von Liebe. Mehr Liebe geht nicht. Ich weiß nicht, würden wir das machen? Unser Leben für einen Freund? Boah, eher nicht. So, und dann denke ich, Jesus, du hast so viel für mich gegeben. Ich glaube, ich will mal erwachsen werden. Und dieses ständige sich Sorgen hinter mir lassen und ich gehe mal auf das nächste Level und frage nicht mehr wie ich als Christ, ich bin jetzt auch selbstkritisch, dass ich sage, ich habe bestimmt die ersten 10, 12 Jahre meines Christseins, bin ich immer wieder zu Gott gekommen. Hier waren die Dinge, die ich so möchte. Und habe gesagt, Gott, ich hätte gern das und das und das. Segen ist was, das Gebet ist ja best. Ja, Segen, segne mich, gib mir Erfolg, Amen. Und ist auch gut. Finde es super, wenn jemand betet. Ist ja besser, als nicht mit Gott zu reden. So, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin immer zu Gott gekommen, wenn ich was gebraucht habe. Und dann lese ich ein christliches Magazin und da stand drauf, auf so einem Artikel stand, bist du, also eine Überschrift, bist du an Gottes Hand interessiert, also Hand von, dass er dir was gibt, oder an seinem Herz? Das war das Jahr 2007. Und dieser eine Satz, also Inspiration ist manchmal krass, das reicht manchmal ein Satz, dass du innehältst und denkst, ich glaube, ich beantworte die Frage mit, ich bin mehr an Gottes Hand interessiert als an seinem Herz. Weil Herz würde ja heißen, dass ich ihn gut kenne, weißt du? Und dann habe ich das ausgeschnitten und zu Hause bei mir an die Wand gehängt, nur dieses kleine, bist du an Gottes Hand interessiert oder an seinem Herz? Und das hing wochenlang da und 10-mal am Tag laufe ich im Flur dran vorbei. Und irgendwann hat ein paar Wochen gedauert, ist es so in mir gesagt und dann habe ich gesagt, Gott, was heißt es denn, an deinem Herz interessiert zu sein? Und nicht immer wieder hinten, ich brauche das, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Und dann kommt der Frust, also ich kenne viele Christen, die auch frustriert sind, weil die immer in der Ecke sind und sagen, Herr, ich komme zu dir, ich brauche bam, 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 bam. 3 Tage später, nichts passiert. Christ frustriert, sagt, Gott, wir haben doch gebetet. Warum passiert das nicht so? Ein Jahr später, bist immer noch hier, immer noch frustriert. Ich kenne auch genug Leute, die den Glauben auch verloren haben. Bin ja jetzt 58, schon ein bisschen älter. Viele, die den Glauben verloren haben, die nicht mehr mit Gott sind, weil sie das Bild von Gott, glaube ich, gar nicht richtig verstanden haben. Die sind immer nur am, Gott, kannst du das, 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 das. So, jetzt lerne ich 2007 und hinterfrage mich selbst. Und schau in den Spiegel und denk, dieser David, den ich da im Spiegel sehe, gefällt mir irgendwie nicht. Weil das ist so ein Profi-Christ, der Bücher schreibt und predigt und yeah, cool. Aber irgendwie immer noch, wenn er ganz ehrlich ist, in dieser Ecke hängt von Gott, ich brauche das Segen, so. Und dann habe ich einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, hey Gott, ich glaube, ich frage dich jetzt mal. Und habe eigentlich was Verrücktes gemacht. Ich habe Gott gefragt, wie geht's dir eigentlich? Klingt komisch. Oder Gott zu fragen. Und ich habe es aber wirklich, es war von Herzen. Ich habe gesagt, Gott, wie geht's dir eigentlich? Lassen wir mal David, vergiss mal den David. Ich will wirklich mal, wie geht's dir eigentlich, wenn du so in Psychiatrien, wie gesagt, kriege ich ja viel mit, was einfach unfassbar ist. Mein Sohn ist jetzt 6 und wenn da schon 10-Jährige sind, vor kurzem in Dortmund mit dem BVB-Chef war ich da, 150 kleine Menschen, die in der Psychiatrie sind, voller Sorgen, Ängste, Depressionen, die sich ritzen und so weiter. Und da frage ich, ey Gott, wie geht's dir eigentlich, wenn du das so siehst? Und wir müssen doch gar nicht mal über dritte Welt, können wir auch reden, immer, dass so 25.000 Kinder sterben am Tag, hängt an meiner Bürotür, dass ich es nicht vergesse. Ich sage, Gott, wie geht's dir eigentlich damit? Und dann wird's spannend, weil dann Gott sagt, ey, willst du wirklich wissen, was mir das Herz bricht? Und eigentlich, wenn ich ein sehr sensibler Mensch bin, müsste ich eigentlich sagen, boah Gott, vielleicht will ich es doch nicht wissen. Also frag mal Gott, Gott, was bricht eigentlich dein Herz? Jesus weinte ja. In der Bibel heißt es oft, Jesus weinte, war verzweifelt, weil er die Menschen gesehen hat. Teilweise über seine eigenen Jünger auch verzweifelt. Und dann sage ich Gott, boah, ich glaube, ja, okay, ich will es wissen. Was bricht dir eigentlich dein Herz, Gott, wenn du die Menschen so siehst? Weißt du, wenn du Menschen liebst. Und wenn ich schon Menschen ein bisschen liebe, dann denke ich, wie viel liebt Gott Menschen erst? Da bin ich ja ein Wurm dagegen. Er ist ja Liebe. Und dann sagt Gott, okay, ich zeig's dir. Und da hat es zum Beispiel angefangen, dass er gesagt hat, David, du weißt eigentlich gar nicht, meine Predigt verabschiedet sich gerade. David, du weißt eigentlich gar nicht, wer du sein sollst. Im Sinne von, vielen Dank, Identität. Habt ihr einen Backstein? So, du weißt eigentlich gar nicht so richtig, wer du sein sollst. Was ist eigentlich Christsein? Heißt Christsein, ist das eine Identität? Wenn mich einer gefragt hat damals, was ist eigentlich so deine Identität im Leben? Wer bist du eigentlich? Also hier da unten, wer soll ich eigentlich sein? Da hätte ich damals gesagt, 2006 noch, ja, ich bin Christ. Und vielleicht sagt dann einer, der sehr weise ist, zu mir, ja, aber David, das ist keine Identität. Christ, was ist das denn? Und da würde ich sagen, okay, ich bin ein Sohn Gottes. Ja, oh, das hört sich schon gut an. Ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Wow, David Alaba vom FC Bayern, Real Madrid, der hat mir das mal gesagt. Ich habe gesagt, David, was ist eigentlich Christsein für dich? Da sagt David Alaba zu mir, auf Österreich, ich bin ein Sohn Gottes. Ich sage, wow, das ist meine Antwort. Habe ich noch nie von jemandem gehört. Ich bin ein Sohn Gottes. Das ist eine Identität. Und Gott hat aber weitergemacht mit mir. Und dann irgendwann hat er mir wirklich klar gesagt, also nicht akustisch, aber es war sehr klar hier drin, dass Gott mir sagt, David, was ich dir schon Jahre sagen will, du Holzkopf! Ja, guck, da sind sie wieder, meine Freundin, Schlotterbeck. Guck hier, gestern. Du sollst ein Ermutiger sein. Und ich so, echt, jetzt Ermutiger? Wie meinst du das? Und es war oft so, ich saß in Events manchmal so hinten drin, so. Und da hatte vorne einer moderiert und dann dachte ich so, kann ich viel besser, das wird voll schlecht, langweilig. Also, hab ich nicht gemacht, aber ich saß oft so da und da, also ich predigt einer, ich so, boah. So, und ich war das Gegenteil, obwohl ich Christ war, ich war das Gegenteil von einem Ermutiger. Und Gott sagt zu mir dann ganz klar, David, jetzt setz dich mal an den Punkt der Wahrheit in deinem Leben. Du sollst, hätte noch gefehlt, das Fanfaren, Engel, Halleluja, dass der Himmel aufgeht. Es war wirklich krass. Du sollst ein Ermutiger sein. Und ich so, okay, Punkt. Da habe ich lange auch von Gott nichts gehört, weil das hat schon gereicht. Und an dem Tag bin ich rausgegangen und habe gesagt, okay, ich war dann in Veranstaltungen der Typ, der am Ende vorgeht und dem armen, einsamen Künstler da vorne, der vielleicht zerfressen ist vor Unsicherheit, weil er denkt, ja, die Leute haben nicht gelacht und meine Musik ist auch total doof und moderieren kann ich auch nicht. Und da bin ich vor und habe manchmal zu ihm gesagt, hey, ich wollte dir mal kurz was sagen, ich finde, du machst es echt mega, total cool, dass du mutig bist. Und dann sagen Leute dir so, echt jetzt? Und ich so, ja, ich habe voll das Bedürfnis, dir Mut zu machen. Und da fangen die fast an zu heulen und sagen, so, oh, danke, das habe ich gerade voll gebraucht. Und da habe ich gemerkt, an diesem einen Tag hat es angefangen. Und da habe ich gemerkt, wie schön ist das, Menschen Mut zu machen. Und wisst ihr, warum das so schön ist? Win-win-Situation. Weil kaum einer macht's. Es ist so heute, du machst einen Fehler und alle hauen dir auf die Fresse. Medial, Bildzeitung, Facebook, vielleicht auch in deiner Kirche. Das ist, du kannst ja gar nicht mehr, deswegen müssen alle aufpassen, was sie sagen. Keiner so, ich darf nichts Falsches sagen. Ja, du darfst nicht sagen, mein Sohn spielt Cowboy und Indianer. Herr Kadel, man sagt nicht mehr Indianer. Okay, mein Sohn spielt Cowboy und Ureinwohner Amerikas mit Federkleid und Pfeilenbogen.
Jetzt ist besser.
So, du wirst immer kritisiert, darfst nichts sagen. Ich musste mein Kabarettprogramm auch kürzlich ändern. Ich hatte früher im Kabarett immer so ein Ding, habe ich mir gefragt, warum sitzen im Theater immer die Glatzköpfe in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch mal klatschen können. Kann ich nicht mehr sagen heute. Musste ich aus dem Programm nehmen. Zuschriften, Deutsche Glatzkopfvereinigung.
Herr Kadel, das geht nicht. Wir haben eine Glatze und wir sind auch Menschen.
So, ja, Entschuldigung, so, aber Komiker. So, zurück zum Text. Dass wir aufwachen und sagen, okay Gott, was hast du mir zu sagen? Du willst glücklich werden, David? Sei ein Ermutiger. Und da hat's angefangen, dass ich dann vor lauter... Wirklich, das war wie so eine positive Sucht zu überlegen, boah, wem kannst du mal Mut machen? Da ist dann dieses Mutmachprojekt, wie man Riesen bekämpft, entstanden. Im Laufe der Jahre kommen plötzlich Dinge. Aber es macht mir auch im Alltag Spaß. Kürzlich in Köln, Hauptbahnhof. Bäcker. Alle wollen auf ihre Züge. Schlange beim Bäcker, 5 Leute vor mir. Ganz vorne steht eine Frau, die schon von einigen aus der Schlange so ein bisschen beschimpft wird, weil... Die Kasse war kaputt und die nahmen nur Karte und die nahmen kein Bargeld, genau. Und die hatte aber keine Karte. Also hat die überall gesucht nach ein bisschen Geld für ihr Brötchen, so morgens um 8. Und die vor ihr, typisch Deutschland, geht schneller, so echte Mutmacher vor ihr, ganze Reihe voller Mutmacher, ne? So, und ich denk so, come on, das ist ein Mensch. So, dann gehe ich so, Entschuldigung, hey, du Blockflötengesicht, geh mal weg, danke, tschüss. So, zack, rein, Pappnasen, weg. So, und dann gehe ich da vor und sag, hey, hallo, morgen, was geht ab, was fehlt? Und sie wirklich schon fast am Heulen, weil wir können das alle nicht leiden, wenn einer hinter dir, ne, 100 Jahre später, kommen so Kommentare, ne. So, und dann sage ich, wie viel fehlt denn noch? Und sie, 3,80 €, ich will mein Gemüse. Und ich sage, ja, alles cool, 3,80 €. Hier, zack, 3,80 €. Also, sie guckt mich an. Ich dachte, die will mich gleich küssen oder so. Ich sage, was geht ab? Ich sage, Entschuldigung, ich bin verheiratet, keine Küsse jetzt. So, aber sie, echt jetzt? Und ich, ja Mann, 3,80 €, ich muss auch auf meinen Zug, mach hin, Digi. Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich sage, ey, schönen Tag, Gottes, nee. So, wie mein Sohn, nee, Gottes, nee. So, auf jeden Fall, die Typen gucken mich auch alle an, schütteln nur so den Kopf, denken so, der muss ja Millionär sein oder bekloppt, eins von beiden, ich weiß es nicht. So, ja, aber 100% ist die Frau in ihrem Zug gesessen und hat dann wahrscheinlich ihren Mann eine Stunde später, ja, Karlsruhe, mein Zug fällt heute mal nicht aus. Und da war so ein Typ, wahrscheinlich war es ein Engel, der hat mich gerettet. Hat mich, so, was kostet mich das? Come on. So, und das einfach Christsein heißt, hey, guck hin. Das auch könnte man als kurze Predigt. Was ist eigentlich Christsein? Guck bitte hin. Kreissparkasse Essen. Steigen über Tresen. Was ist eigentlich los mit uns? So, die Polizei Hessen hat kürzlich so mit dem Hessischen Rundfunk ein brennendes Auto an so einer Landstraße. Das andere Auto war demoliert und ein Student mit Ketchup, ganz viel Ketchup, hing aus dem Fenster. Hessische, könnt ihr auf Google, auf YouTube, hessische Polizei, einen Test gemacht. Und dann kommen Autos, bremsen kurz runter, zweiten Gang gucken und fahren weiter. Ist kein Witz, da hing einer aus dem Fenster. Der hing da so und das andere Auto brannte schon. Ist kein Witz, ich erfinde das nicht. Und dann hat die Polizei, 400 Meter weiter, haben die sich versteckt, haben die Leute rausgewunken. Komm mal raus. Und dann haben die meisten gesagt, ja, ich habe gerade keine Zeit. Sag ich, ehrlich jetzt? Oder andere haben gesagt, ich habe in den Rückspiegel geguckt und gedacht, da ist noch ein anderer. So, und kennt ihr der barmherzige Samariter in der Bibel? Das hat Tradition, dass Menschen einfach weggucken. Und deswegen möchte ich Mut machen, zum Mut machen. Sei ein Ermutiger. Wenn du wirklich diese simple Frage zu einem Ja bekommen willst, ich möchte glücklich sein im Leben. Möchte ich glücklich sein im Leben? Habe ich verstanden, dass das mit Jesus keine Lüge ist, dass er recht hat, dass er sagt, geben macht glücklich. Und das andere mit dem Nehmen, ich bin ja immer noch auf der Seite. Zum Beispiel mein Sohn kommt jetzt in die Schule und ich brauche, keine Ahnung, ich suche gerade einen Verlag für mein Buch und das ist gar nicht so einfach gerade. Ich habe ja auch Dinge, die nicht so toppidi-top, ne? Aber da lasse ich die immer, ich bin so ein Weltmeister im Loslassen geworden. Ich habe auch Dinge, die mich nerven. Bei mir kommt auch der Brief vom Finanzamt. Herr Kadel, wir kriegen noch 8.000 Euro von Ihnen. Oh, Überraschung. Ich dachte, ich kriege eine Rückzahlung. Nein, 8.000, wow. So, dann lasse ich den Brief auch da liegen und sage, okay Gott, wir müssen kurz reden. Ich brauche 8.000 Euro und mein Sohn kommt in die Schule und ich habe immer noch keinen Verlag und überhaupt. Aber ich lasse los und habe mit Gott einen Deal. Ich muss kurz auf die Uhr gucken. Ja, geht noch. Und hab mit Gott einen Deal. Und da steht in Matthäus 6, Vers 33. Liebe ich, müsste eigentlich jeder Christ, gibt's hier einen Tätowierer? Können wir vielleicht, da rede ich Tattoos, auch für die Älteren, wenn sie gerne Tattoo, ihr erste Tattoo ihres Lebens. Sie sagt gerade, ich habe schon 10. Spaß. So, müssen wir eigentlich irgendwo hin tätowieren, dass wir es nicht vergessen. Matthäus 6, 33 sagt uns Gott, hey, trachte zuallererst, als erstes in deinem Leben, nicht das da, dein Trachten, interessantes Wort, mit allem, was du hast, nach dem Reich Gottes. Reich Gottes in Klammer heißt Menschen, nicht weggucken. Da zieht einer um, ich schockiere Menschen manchmal in der Kneipe, sitzen wir da mit unseren Tennisfreunden, Wildfremde am Tisch, oh, das ist der Gustav, der spielt auch Tennis, Servus Gustav. So, ich kenne den nicht. Irgendwann erzählt er, ich ziehe ja um in 2 Wochen. Da schockiere ich Menschen manchmal. Es kommt, sage ich, hey Gustav, wie heißt du? Gustav. Also ja, ja. Wann ziehst du um? Dann nehme ich mein Handy. Sag so, wann ziehst du um? Also wie meinst du das? Ja, ich sag, was jetzt? In 2 Wochen. 14. oder 15.? Also 14. Ja, wo ist es? Ich sag, hä? Ich sag, ja, ich komm. Und ich bringe noch 3 andere Bekloppte mit. Findest du gut? Und er so, sag mal, kennen wir uns? Ich sag, nee, aber du ziehst doch um. So, du kannst Leute echt schockieren. Und dann kommst du auf diesen Umzug und Gustav steht schon da und hat schon Tränen in den Augen, weil er sagt, gut, dass du gekommen bist, weil die anderen Kumpels, die hatten alle Rücken plötzlich. Kennt ihr, also einige nicken. Ne? So, und dann sagst du, ja, dann fragt er irgendwann, warum machst du das? Sag ich, ich liebe Menschen. Weißt du, ich muss noch nicht mal dem sagen, ich bin Christ. Ich bin Christ. Aber ich sage, ich liebe Menschen. Und ich bin ein paar Mal umgezogen im Leben und dachte so, meine Fresse, wenn du umziehst, da weißt du, wo deine Freunde sind. Da kommt nämlich keiner. So, also ich komme. So, und dieses Mut machen, Leute glauben plötzlich wieder an Menschen. Leute sagen plötzlich, die Frau beim Bäcker, boah, die Menschheit ist doch noch nicht verloren, es gibt noch einige. Und dann ist sie vielleicht neugierig oder der Gustav und fragt jetzt mal ohne Witz, beim nächsten Bier 2 Wochen später, warum kommst du auf meinen Umzug? Erstmal ehrlich. Dann sage ich, ja, ich bin Christ und ich hasse es, wenn wir Christen immer reden, reden, reden in den Gemeinden und Kirchen. Ja, das Schlagzeug ist zu laut, der Teppich ist zu grün, der Pfarrer ist betroffen, besoffen, keine Ahnung, was weiß ich, über was wir reden. Der hat nur vom Abendmahl Wein ein bisschen genippt. Come on, ja, trotzdem, der hat eine Fahne. Ja, come on. So. Ich hasse es, weißt du, so da draußen geht die Welt kaputt, aber wir Christen diskutieren. Und deswegen sage ich dann zu Gustav, weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf diskutieren, weil Jesus hat gar auch keine Zeit dafür, Menschen sterben. Wie viele Züge fallen bei mir aus? So viel, weil irgendwie jemand im Gleis, come on. Also, ich bin Christ, ich liebe Jesus, ich liebe Menschen. Jetzt hast du es, bumm. Okay, vielleicht denkt er dann nicht mehr, dass ich in der Sekte bin, weil ich auf seinem Umzug war. Denkt er, okay, so eine schlechte Sekte kann das auch nicht sein, diese Christen. Komische Christen. So, vielleicht gehe ich auch mal in diese Sekte. Gibt es da Sekt eigentlich? Oder nur Selters? Warum sind Ameisen in Kirchen? Nicht in Kirchen, es sind Insekten. Ja, das ist alt, das ist uralt. Sprach Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebraham, all diese alten Witze. Naja, Entschuldigung. Das heißt also, so summa summarum, wenn wir mal zusammenfassen, wenn Gott uns besucht und fragt, hey, über das habe ich noch gar nicht gesprochen, wie hoch ist deine Freude eigentlich am Herrn? Auch vorhin, als wir gesungen haben, habe ich so ein bisschen geguckt und dachte so, wunderschön, eigentlich hättet ihr, Christina, vielen Dank für diese tolle Musik, eigentlich hättet ihr auch noch eine Stunde spielen können, das wäre auch eine schöne Predigt gewesen. Weil diese tolle Musik bringt Gott mir auch nahe. Und ich vergesse endlich mal mein Handy und all diese Dinge. So, und da ist Freude. Ich sehe dann manche, wie sie singen, da ist Freude. Und Gott fragt uns, wie groß ist deine Freude am Herrn? Super schöner Vers, die Freude am Herrn ist meine, weiß jemand, wie es weitergeht? Danke, Stärke. Nehemia 8, Vers 10, das wäre mein zweites Tattoo. Das erste muss ich übrigens noch zu Ende erklären gleich, bin gesprungen. Freude, wo kommt die Freude her? Gott fragt uns. Oder Nicht-Christen fragen mich manchmal, sagen, Kadel, auch in der Kneipe, ich bin viel in Kneipen, auch mal beim Pokern und Tennis, Fußballstadion. Und es gibt Freunde, die dann Nicht-Christen sind, die sagen, David, vielleicht haben die schon zwei Bier drin, ist mal ganz ehrlich, sag mal, was bist du eigentlich für ein Kerl, du bist immer so gut drauf. Was nimmst du? Sag mir, was das ist für ein Zeug. Ich brauche das auch. Und dann sage ich immer, ich lese Bibel. Das ist das krasseste Zeug. Der Bibelraucher war ja auch schon da, oder? Habe ich gehört. Ja? Das ist krass, das musst du nehmen. Also echt, dann gib mir mal so eine Bibel. Wo fange ich da an? Beim Gebrauchten oder beim Frischen Testament? Wo fange ich denn an? Naja, du wirst es lesen. So, und Leuten zu sagen, ja, das ist jetzt mal ganz ernsthaft. Menschen in meinem Umfeld merken schon, der hat echt Freude. Also die merken auch, ich habe gesagt, ich bin furchtlos, beside denn meinem Sohn, so da muss ich echt noch lernen. Meine Frau hat kürzlich mal zu mir, gesagt, du bist schon ein echter Schisser manchmal. Da denke ich, okay, wenn mein Sohn, wenn er was hat, wirklich da muss ich noch lernen, da bin ich nicht so ganz furchtlos, weil das ist nicht mein Leben. Aber ich denke so, auch der arme Kerl, der soll jetzt mal, ne? Aber Leuten dann zu sagen, ja, das Geheimnis meiner Freude, dass ich so Begeisterung in mir habe, ist es nicht, dass ich irgendwie Zeugs nehme oder gut drauf bin. Nein, es ist, dass ich Christus in mir habe. Und das ist ja schon eigentlich verrückt genug. Das Bewusstsein, wo Paulus sagt, sag mal, wisst ihr das nicht? Fängt der Vers an in der Bibel. Wisst ihr das denn nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Auch allein der Vers ist schon fast eine ganze Predigt, wo du eine Stunde nur diesen Vers mal da drauf rumkauen kannst. Wisst ihr eigentlich, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Was nichts anderes heißt als, deswegen fragt der Paulus, wisst ihr das eigentlich? Im Korintherbrief, glaube ich. Das heißt ja nichts anderes als, ey, Gott lebt in dir. Na klar bin ich gut drauf, weil ich mir das morgens das allererste, heute im Bett, da im Gästebett bei den Krügers, wo sind die Krüger? Ja, hi, bei euch, hab schon geschlafen. Das Erste, wenn ich morgens aufwache, ist wirklich das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, hey, hi, moin, danke. Ich meine, ihr sagt ja hier moin, sag moin Gott. So, danke, dass ich lebe. Ich hab dich lieb, wie cool, danke. Bin gespannt, was wir heute machen. Ganz unten steht's, wer soll ich sein? Was ist dein Plan? Jeder Tag hat einen Plan. Ich gehe nie in den Tag und denke, oh, mal gucken. Ich sage, hey Gott, da ist der Tag, den gibt's nie wieder. Auch verrückt, ne? Den 22. August 2006 gibt's nie wieder. Also sage ich, was ist der Plan? Das erste Tattoo muss ich nur aufklären. Matthäus 6, 33. Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach den Menschen, die Gott liebt. Tut das, was Gott gefällt. Dann werde ich euch das alles, was ihr braucht, so symbolisch die Ecke, geben. Ich werde euch das alles geben, dann. Also es ist so schon eine Bedingung. Ich glaube, dass manche Christen in dieser Zeit, wo auch viele, vor allem junge Leute, keinen Bock mehr haben zu arbeiten, jeder will Influencer werden und mit so ein paar Mausklicks irgendwie reich, aber Arbeit ist nicht mehr so attraktiv. Und ich glaube, dass manche auch Christentum so verstehen, Gott, ich glaube an dich und jetzt läuft das alles. Aber Gott fragt ja zu Recht, willst du eigentlich nur meine Hand? Weißt du, wenn, weiß nicht, wo mein Autoschlüssel ist, aber wenn mein Sohn 18 ist, Josia, und der kommt zu mir und ich habe ihn ein paar Tage nicht gesehen, weil er mit seinen Jungs ständig abhängt. Und der wird mit 18, kommt rein und ich habe ihn 2 Tage gar nicht gesehen. Und er so, Papa, gib mal Autoschlüssel. Und ich so, ja, komm her, kannst du haben, aber erzähl mal, wie geht's dir? Er so, Papa, nerv nicht, gib mir Autoschlüssel, zack, zack. Und ich so, ich habe gehört, du hast eine Freundin, wie geht's dir? Julia, ne? Ja, hör auf, Diggi, Autoschlüssel, ey. Jungs, mein Alter, der ist ein bisschen gaga, ich komm gleich. Autoschlüssel ist peinlich, gib mir Autoschlüssel. So, und ich, ey, Moment, setz dich erstmal zu mir. Ich hab dich lieb, lass mal quatschen. Und er, ja, ich hab dich auch lieb, aber es gibt Autoschlüssel. So, und er rennt weg mit meinem Auto. So, wie wird's mir gehen? So sind wir auch mit Gott oft. Kommst zu Gott und Gott sagt, lass doch mal quatschen. Lass mal, geh mal da in den Wald, lass mal Zeit verbringen. Und so war ich auch jahrelang. Gott, gib mal das. Und Gott so, wie geht's dir eigentlich? Ich habe keine Zeit, Gott, ich brauche jetzt das. Amen, tschak. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis, wenn man das verstanden hat. Christsein ist eigentlich nichts anderes als verliebt zu sein, immer wieder neu in seinen Vater. Als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir eigentlich beten mit dem da oben, dieser ominöse Gott, Jahwe? Und da hat Jesus das ja so ganz easy, unkompliziert runtergebrochen auf Vater unser im Himmel, mein Vater. Sag einfach Papa zu ihm, Abba, Hebräisch, Abba, lieber Vater. Und ich wäre gern dabei gewesen, was die Jünger gesagt hätten. Vielleicht haben die gesagt, echt jetzt? Gott, Papa, so ganz einfach? Ja, schon David in den Psalmen auch, Vater. So, und das ist es eigentlich, das ist Christsein, zu sagen, ich kenne meinen Vater im Himmel. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, der hat sich verpisst, als ich 2 war, nie von ihm gehört. Und als ich Christ wurde, als junger Student, da dachte ich, boah, jetzt habe ich habe ja doch einen Vater. Und der ist ja der genialste Vater, weil der liebt mich, der geht mir nach. Ich falle auf die Schnauze, mache viel falsch. Und er, wie beim verlorenen Sohn, das Gleichnis, da sagt er, David, komm, ich liebe dich. Ich wusste schon vor 100.000 Jahren, dass du das falsch machen würdest. Kein Problem, mach dich locker. Und du wirst auch noch andere Fehler machen. Finde ich auch noch krassere. Und ich, echt jetzt. Sag, ja, so krass ist meine Liebe, weil ich schon die Fehler von übernächstem Jahr, schon die hingen am Kreuz mit meinem geliebten Sohn. Und ich, echt jetzt? Und ja, wow. So, okay, da denke ich, wie doof müsste ich sein, nicht mit diesem Vater zu gehen. Und deswegen predige ich über sowas als Allerliebstes, weil unser Gottesbild ist durch, wodurch auch immer, ich sage ja, ich bin in der Galdorfer Landeskirche, hatte ich Pech, dass wir einen Pfarrer hatten, der war halt ein bisschen so, naja, du hast nichts mitgenommen, du saßt jahrelang und ich denke, was wäre gewesen, wenn ich so einen Pfarrer gehabt hätte, der Jesus liebt und den Kindern, mir in all den Tausenden von Sonntagen, mich auch ansteckt mit dieser Liebe, wie wäre mein Leben gelaufen? Und deswegen ist es meine Verantwortung oder auch eure als Christen, jeder, der hier sitzt heute, hat Verantwortung, denen, die wir treffen, zu sagen, hey, schmeiß bitte dieses schräge Bild von Gott, was du schon 30 Jahre hast, schmeiß es bitte weg. Lass mich dir einfach ganz simpel erklären und dann sagst du, guck mal The Chosen oder lies mal dieses Buch hier von Joyce Meyer, Die Andacht, oder guck dir, es gibt so viele tolle christliche Filme und die handeln alle von demselben eigentlich, nämlich das Bild, dass Gott dieser unfassbar liebende Vater ist, der seinen Sohn gibt, mehr geht nicht. Und dann fangen Leute an und sagen, oh, danke, dass du mir geholfen hast, dieses Bild zu revidieren. Und so kommen Menschen, viele Menschen, zum Glauben. In der Fußball-Bundesliga kannst du in jeden Bundesliga-Club gehen und inzwischen hast du 4, 5 Spieler. Ich habe mich vorgestern mit einem Spieler von Schalke 04 getroffen, auf dem Weg hierher, hier im Ruhrpott oben. Junior Adamu spielt jetzt im Sturm bei Schalke. Sagt, wir machen jetzt einen Bibelkreis. Ich habe ein paar Spieler angesprochen. Beim HSV habe ich einen, der sagt, wir machen jetzt einen Bibelkreis mit 4 Spielern. Das, was ich viele Jahrzehnte in den Clubs gemacht habe, führen die Spieler jetzt einfach weiter. Und da sage ich, was geht denn bei euch? Ich habe 4, 5 Spieler beim HSV, bei Schalke. Sag ich, ja, viele haben diese Sehnsucht, weil sie endlich mit diesem gesunden Bild, das ist dann, da ist dann Instagram wiederum auch positiv, weil da ganz viele Stars, Mark Wahlberg, Denzel Washington, Jürgen Klopp, ab und zu mal was posten. Justin Bieber, Jürgen Klopp hat es jetzt auch während der WM zu Johannes B. Kerner bei einem Interview gesagt, ich bin ja Christ. Das sagt er mit einer ganz normalen Selbstverständlichkeit, spricht er von Jesus. Und da passiert ganz, ganz viel zum Glück in unserer verrückten Zeit. Und am Ende, nachdem so viel gesagt wurde, ich habe ja gestern mit Musik geendet. Und ich dachte, ich verabschiede mich nach den 2 schönen Tagen hier bei euch mit dem Martin wieder mit einem... Ein kleiner Applaus bitte für meinen Pianisten Martin. Mit einem kleinen Liedchen. Und während der Martin... Ich gucke mal, ob mein Text weggeflogen ist. Da ist er. Bling. Also... Es ist ein Lied, was ihr kennt. Und ich dachte, keine Angst, diesmal müsst ihr nichts singen. Kein. Ja, genau, das hat dir gefallen. Wie war es bei den Mädchen? Und was ist der Willi? Der ist besonders.
Cool.
Okay. Also, ihr müsst nichts singen. Aber ich verabschiede mich mit einem schönen Lied und hoffe, dass wir uns auch wiedersehen. Und. Das geht ungefähr so.
And now the end is near, and so I face the final curtain. In Uelzen, da war's so schön. Doch alles muss mal zu Ende gehen. Macht's gut, wir sehen uns bald. Passt auf euch auf und auf die Grafschaft. Mit Gott ist alles leicht, so dass ihr's im Schlaf schafft. Bleibt an ihm dran, lest Gottes Wort. Wird es mal schwer, dann rennt nicht fort. Er liebt euch sehr und führt perfekt zum frischen Wasser mit Eiskonfekt. Gott ist der Herr, drum singe ich. I did it God's way.
Dankeschön, Uelzen. Wir sehen uns. Riesenapplaus für Martin am Piano. Vielen, vielen Dank. Gottes Nähe und mega gemacht. Tausend Dank.
Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der ermutigt. Und ich hoffe und wünsche, dass es vielen so ergangen ist, wie ich es auch wieder neu erlebt habe, zu sehen, die Freude an dir ist größer als alles, was kommen kann. Und darum bitte ich dich jetzt konkret für all die, die keine große Freude haben, denen es richtig schwer geht, denen es richtig dreckig geht, Jesus, komm du mit deinem Licht in ihr Leben hinein. Lass sie entdecken deine Freude. Stell du ihnen Geschwister, die dich lieb haben, zur Seite, die ihnen helfen, sie zu ermutigen. Ich danke dir, dass du weißt, wie es jedem Einzelnen geht. Und ich danke dir für die Ermutigung von David und wünsche mir, wie er immer wieder neu zu sagen, Herr, du sorgst. Ich will es abgeben bei dir. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns dieses schenkst und wir einander auch zu solchen Schenkenden werden, die einander ermutigen und segnen. Amen.